auch von mir ein herzliches Willkommen.
Ja, vielen Dank, Markus, für die Einladung. Vielen Dank, Frau Stanken, für die Einladung hierher. Ich muss Ihnen gratulieren für den Veranstaltungsort. Ich war schwer beeindruckt von dieser Musikhalle. Toll, ja.
Ich habe jetzt die Aufgabe, Ihnen eine Sonderform des Diabetes etwas näher zu bringen. Die Grundinformationen haben Sie ja von meinem Vorredner bekommen. Vielleicht als kurzer Nachsatz, das Sitagliptin, das erste Gliptin war April 2007 die Zulassung und das Exenatide kam ein Jahr später. Ja. Also wirklich noch neue Sachen. Okay, der chirurgische Diabetes, irgendwas stimmt ja mit dem Wort schon nicht. Ja. Also das ist schon ein unglückliches Wort, das gibt es ja eigentlich gar nicht, den chirurgischen Diabetes. Aber gemeint ist natürlich der durch den Chirurgen induzierte Diabetes. Vielleicht ein Wort oder ein kurzer Schritt zurück, dass man sich das nochmal vergegenwärtigen kann, wie das in uns da drinnen aussieht. Sie sehen hier den Zwölffingerdarm und hier in dem Knie liegt also die Bauchspeicheldrüse drin. Die ist hier aufgeschnitten, dass man den Bauchspeicheldrüsengang sieht. Und Sie sehen auch, dass der Gallengang durch den Kopf der Bauchspeicheldrüse auf den letzten Zentimetern durchgeht und hier zusammen mit dem Bauchspeicheldrüsenausführungsgang, mit dem Hauptgang, mündet. Da hinten ist dann die Milz, ja, und die Milzgefäße. So sieht es also grob aus. Wenn wir dann ein bisschen genauer hinschauen, also hier ist jetzt ein Teil dieser Bauchspeicheldrüse sozusagen herausgenommen und stark vergrößert. Sie sehen hier die sogenannten Acini. Das ist also bei weitem der Hauptteil der Bauchspeicheldrüse, die die Verdauungsenzyme bildet. Also Sie wissen alle, dass die Enzyme für die Verdauung von Eiweiß, Fett und Kohlenhydraten in der Bauchspeicheldrüse gebildet werden. Und das, was hier blau herausgehoben wird, hoppla, wo ist es denn jetzt da? Das da ist also eine sogenannte Langerhansinsel. Und da drin, in diesen Inseln, die über die ganze Bauchspeicheldrüse verstreut liegen, da sind die Zellen, die für uns in dem Zusammenhang jetzt von Bedeutung sind. Der endokrine Anteil der Drüse, also die Langerhansinseln, machen etwa 2%, nur 2% der Pankreasmasse aus. Und entgegen der Meinung vieler Leute liegt der Hauptteil dieser Langerhansinsel im Körper und im Schwanz, also eben nicht im Bauchspeicheldrüsenkopf, wie viele das denken. Die wesentlichen Zellen da drin sind die Alpha-Zellen, die bilden das Glucagon. Mein Vorredner hat es schon angesprochen, also praktisch der Gegenspieler vom Insulin. Wenn Glucagon wirksam wird, geht der Blutzuckerspiegel hinauf. Und wenn Insulin wirksam wird, aus den Beta-Zellen, geht der Blutzuckerspiegel herunter. Warum? Nun, das Insulin öffnet an den Zellen die Tür, dass der Blutzucker in die Zellen, da wo er ja eigentlich hin soll, in die Muskelzellen, in die Fettzellen, in die Leberzellen hinein kann. Es gibt auch noch andere Hormone, die da gebildet werden, aber die spielen jetzt für uns in dem Zusammenhang keine Rolle. Okay, das sind nun CT-Schnitte von Menschen mit Pankreaserkrankungen. Das ist ein schönes Bild von einer schweren, chronisch verkalkenden Bauchspeicheldrüsenentzündung. Sie müssen sich vorstellen, das ist ein CT-Bild, also ein Schnitt durch den Menschen hier durch und man schaut von unten drauf. Also das da ist die Leber, das ist die Milz, da ist ein Teil vom Magen angeschnitten und hier liegt die Bauchspeicheldrüse, das ist die Wirbelsäule. Sie sehen, dass in dieser Bauchspeicheldrüse eigentlich nicht mehr viel los ist. Das sind diese hellen Punkte, das sind alles Verkalkungen. Die Bauchspeicheldrüse ist mit ihrer Funktion so ziemlich am Ende. Oder das da. Ein ähnlicher Schnitt, wieder hier die Leber, hier die Milz, da sehen wir auch die beiden Nieren. Und da ist das, was wir alle nicht so gern haben, ein Tumor der Bauchspeicheldrüse, der bereits zu einer Atrophie, also zu einer Verschrumpfung und Verkümmerung der Bauchspeicheldrüsenanteile, die dahinter liegen, geführt hat. So, was ist nun die korrekte Bezeichnung für den chirurgischen Diabetes? Also eigentlich heißt es korrekt wissenschaftlich der sogenannte pankreoprive Diabetes, übersetzt der Diabetes bei Pankreasberaubung. Beraubung meint natürlich Funktionsberaubung, nicht die Beraubung als solche. Streng definiert ist der pankreoprive Diabetes nur nach ausgedehnten Pankreasresektionen, also wenn der Chirurg wirklich aktiv ist. Wenn man es etwas weiter definiert, sind auch die Menschen dabei mit einer fortgeschrittenen chronischen Pankreatitis, so wie ich es Ihnen gerade gezeigt hatte. Etwa die Hälfte dieser Patienten sind insulinpflichtig. Also es ist auch nicht so, wie man denkt, dass die automatisch alle nach einer Bauchspeicheldrüsenoperation insulinpflichtig werden. Glücklicherweise ist das nicht so. Und das liegt eben daran, an dem, was ich vorhin gesagt habe, dass die überwiegende Zahl der Operationen, die weitaus überwiegende ja den Pankreaskopf betrifft und die überwiegende Zahl der Langerhansinseln sich zum Glück in Körper und Schwanz befinden. Also nur etwa die Hälfte der Patienten braucht tatsächlich Insulin. Grundsätzlich ist die Behandlung dieser Menschen nicht anders wie bei Diabetikern vom Typ 1, also mit einem absoluten Insulinmangel. Ja, das bedeutet, es handelt sich meistens um eine sogenannte intensivierte Insulintherapie, will sagen, man muss jeweils vor den Mahlzeiten ein kurzwirksames Insulin spritzen und abends etwa 22 Uhr, wenn man ins Bett geht, ein Langzeitinsulin, was möglichst lange wirkt und den Grundbedarf, den Basalbedarf deckt. Außerdem müssen diese Leute natürlich, wie Typ-1-Diabetiker auch, sich regelmäßig den Blutzucker messen, zum Beispiel jeweils vor den Mahlzeiten und dann in der Regel auch noch einmal abends. Also das ist im Prinzip gleich wie bei Typ-1-Diabetes. Das kennen Sie alle, die hier im Saal sitzen und betroffen sind, wie man sich dann die Insulinspritze gibt. Was ist nun das Besondere dabei? Die Besonderheiten bei dieser Diabetesform, wenn Sie so wollen, chirurgischer Diabetes oder korrekt pankreopriver Diabetes, ist, dass der Stoffwechsel ausgesprochen labil ist, also sehr, sehr stark schwankend. Blutzucker geht rauf, runter und ist sehr, sehr schwer, vor allem am Anfang nach der Operation, wenn es denn um eine Operation ging, ganz schwer in den Griff zu bekommen. Der Patient ist vor allem durch schwere Unterzuckerungen gefährdet, ganz besonders dann, wenn auch noch Alkohol im Spiel ist. Das ist ja bei den Patienten mit der chronischen Pankreatitis nun leider häufig der Fall. Ja. Das ist noch komplizierter, weil dann die Unterzuckerungsneigung noch verstärkt wird. Die Patienten sprechen andererseits sehr stark auf Insulin an, sprich, wenn man ein bisschen zu viel Insulin spritzt, sausen sie auch gleich mit dem Blutzucker in den Keller. Das ist also eine Herausforderung für den Diabetologen. Den hier kennen Sie wahrscheinlich, Moment, jetzt bin ich zu schnell gewesen, den Vukcevic von Hoffenheim. Ich bin ja Badener und das schlägt mein Herz natürlich für Hoffenheim. Ich entschuldige mich, wenn ich nicht Stuttgart-Fan bin. Dieser junge Mann ist ja schwerst verunglückt mit seinem Auto und es war eben eine typische Unterzuckerung. Ja, hat ja monatelang im Koma gelegen. Ich denke, Sie kennen die Story und ist nach wie vor noch nicht rehabilitiert. Ja. Ob er jemals wieder spielen wird, ist noch unklar. Das ist nun ein typischer Blutzuckerverlauf von einem Menschen mit pankreoprivem Diabetes. Ich hoffe, man kann die rote Linie erkennen. Können Sie die sehen? Hm. Ja. Links, ganz links, sehen Sie die Blutzuckerwerte, ja, in Milligramm Prozent. Und Sie sehen, das geht rauf und runter und am zweiten Tag wieder rauf und dann kurz mal wieder runter und wieder bis auf 300 sowieso und dann in den Keller. Also das ist sehr, sehr schwierig und erfordert viel, sehr, sehr enge Betreuung. Geht praktisch nur, wenn der Diabetologe verfügbar ist bei einer Operation, nach einer Operation von so jemand oder einfach eine sehr enge Kommunikation stattfindet zwischen dem Chirurgen, der liegt ja meistens noch in der Chirurgie, und dem Internisten, Diabetologen. Achtung, Hypoglykämie. Auch das Glucagon, also der Gegenspieler vom Insulin, der den Blutzucker erhöht, ist natürlich vermindert. Ja, das betrifft ja die Glucagonausschüttung gleichermaßen. Das heißt also, wenn der Patient mal im Unterzucker ist, dauert es auch länger, bis er wieder hochkommt, weil eben die Gegenachse auch verlangsamt ist und einfach nicht genug Glucagon da ist. Das heißt also, man muss seine Therapieziele in den ersten Wochen nach der OP moderat stellen, also nicht gleich versuchen, eine optimale Blutzuckereinstellung hinzukriegen. Das geht in der Praxis kaum, ja. Und das Therapieziel wäre so ein Blutzucker zwischen 120 und 200, also eher mal an die 200 als an die 100 heran. Ja, den kennen Sie vielleicht auch. Den kleinen Joke aus dem Dschungelbuch, so Unterzuckerung. Gut. Hypoglykämie, wie kann sich das äußern? Ich kann Ihnen als Diabetologe auch sagen, das ist ganz verschieden. Jeder Mensch hat seine typischen Unterzuckerungserscheinungen und die sind immer gleich. Aber zwischen verschiedenen Menschen können die ganz unterschiedlich sein. Also zum Beispiel einer reagiert mit Nervosität und Zittrigkeit, der andere, bei dem sind Kopfschmerzen und Schwäche im Vordergrund, bei dem dritten stehen die Schweißausbrüche im Vordergrund. Wie gesagt, all das können, was Sie hier sehen, ich muss jetzt nicht einzeln aufzählen, all das können Anzeichen einer Unterzuckerung sein. Das muss man einfach herausfinden, und ganz wichtig, ganz besonders wichtig ist bei diesen Menschen natürlich die Schulung mit dem Kapitel Unterzuckerungsschulung. Ja, das ist vielleicht der wichtigste Schulungsanteil bei denen. Was können Sie tun? Oder gehen wir noch einen Schritt zurück. Wie entsteht es? Warum kommt die Hypoglykämie? Naja, klar, zu viel Insulin gespritzt, ist auch klar. Ne? Zu wenig oder zu spät Kohlenhydrate zu sich genommen, also beispielsweise gespritzt. Und dann kommt ein Telefonanruf und die Schwester babbelt eine Viertelstunde lang mit dem Patient, ja, und er vergisst zu essen. Und am Ende des Telefonats, zack, ist er schon im Unterzucker. Dann wirkt nämlich das Insulin schon. Erbrechen oder Durchfall, auch klar. Verzögerte Magenentleerung in der frühen Phase nach einer Operation gibt es häufig nach Pankreasoperation. Ja, du wirst es bestätigen, das ist fast regelhaft zu erwarten, dass das eine Weile dauert, bis das ganze Gefüge, der ganze Magen-Darm-Trakt wieder in Schwung kommt und wieder regelhaft funktioniert. Sport oder intensive körperliche Aktivität, nun ja, das kommt jetzt für diese Patienten, für die frisch Operierten jetzt nicht so in Betracht. Das ist eher später dann das Problem, oder das fehlende oder unzureichende Glucagon halt, das man nicht berücksichtigt hat. Gut, was tun? Stets einen Traubenzucker oder Ähnliches mit sich führen, immer dabei haben. Bei Unterzuckerungserscheinungen, der Patient sollte die genau kennen bei sich. Sollte er den Blutzucker messen, also so viel Zeit bleibt immer noch, und dann gleich Traubenzucker zu sich nehmen oder eben ein süßes Getränk, Cola, Limonade, Apfelsaft oder so etwas, wo genügend Zucker drin ist. Sie glauben gar nicht, wie viel Zucker in Cola ist. Wenn Sie es wüssten, würden Sie keins mehr trinken. In den ersten 6 bis 8 Wochen nach der Operation sollte der Patient nicht Auto fahren. Das wird eindringlich davon abgeraten, weil er eben plötzlich in die Unterzuckerung fallen kann Und später soll er vor jeder Fahrt den Blutzucker messen und alle 2 Stunden, wie man das ja überhaupt empfiehlt, eine Pause einlegen. Achtung bei körperlicher Betätigung. Patient wird entlassen, 4 Wochen lang nichts gemacht im Garten, aber jetzt muss ich mal, ja, und gleich in die Vollen und zack, liegt er gleich mal am Nachmittag bewusstlos im Garten. Und was ist passiert? Nun ja, der Blutzucker ist bei 20. Ne? Generell gilt natürlich Alkohol meiden. Alkohol selbst birgt das Risiko einer Unterzuckerung. Und das ist natürlich in Kombination mit dem Glukagonmangel fatal. Also dann kann es sein, dass Sie stundenlang in der Unterzuckerung liegen, unter Alkoholeinfluss nach einer solchen OP. Damit bin ich aber auch schon am Ende. Und ich hoffe, ich konnte Ihnen ein bisschen was zu dem sogenannten chirurgischen Diabetes nahebringen. Vielen Dank.
Ich denke, hier gibt es ein paar Fragen. Ja, bitteschön.
Mich würde interessieren, mein Mann hat während der Chemotherapie sehr gute Blutzuckerwerte und ohne Chemo sehr schlechte.
Darf ich mal fragen, weshalb er chemotherapiert wird?
Aufgrund der Bauchspeicheldrüsentumor.
Ist es ein hormonaktiver Tumor oder nicht? Das wäre die entscheidende Frage. Ja, das ist ja genau der. Genau das ist es ja. Das wird der Grund sein, dass dieser Tumor neuroendokrin aktiv ist und Hormone aussendet oder abgibt. Und die unter Chemotherapie Einfluss tut er das nicht oder nicht so viel. Und dann stimmt es wieder mit der Blutzuckerregulation. Ich nehme an, dass das der Grund ist.
Erklären Sie doch mal den Unterschied zwischen neuroendokrinen Tumor.
Nun ja, 90% der Pankreastumoren sind ja die klassischen duktalen Adenokarzinome. Die anderen 10% sind ganz viele verschiedene Tumoren. Und unter denen gibt es welche, zum Beispiel die neuroendokrin aktiven Tumoren, die selbst Hormone bilden. Zum Beispiel Insulin, es gibt auch welche, die Glucagon, es gibt auch welche, die andere Hormone produzieren, Gastrin zum Beispiel. Also da gibt es eine ganze Palette von jeweils seltenen Tumoren, die Hormone bilden. Und die haben natürlich dann den entsprechenden Effekt auf den Stoffwechsel. Und den können Sie, wenn die unter Chemotherapie stehen, dann nehme ich mal an, dass er metastasiert ist, der Tumor, sonst würde man das ja nicht machen. Dann können Sie die Hormonabgabe bremsen.
Was empfehlen Sie den Betroffenen, die keine Bauchspeicheldrüse mehr haben? Sollen die jeden Tag spritzen oder ist da eine Insulinpumpe besser?
Meinen Sie jetzt total pankreatektomiert?
Genau.
Ja, da wird es wahrscheinlich in so einem Fall besser sein, eine Pumpentherapie anzusteuern. Sonst kommen Sie mit der Spritzerei kaum noch hinterher.
Von Ihrer Seite noch Fragen? Bitte.
Wie ist die Korrelation zwischen Fatigue und Hypoglykämie?
Keine gute, also im Prinzip gar keine. Fatigue hat mit Unterzuckerung nichts zu tun. Die Unterzuckerung ist ja ein rasch auftretendes Ereignis, führt zu raschen Symptomen und ist rasch wieder behebbar, wenn der Blutzuckerspiegel wieder ansteigt. Das liegt auf einer ganz anderen Ebene wie Fatigue.
Wenn Sie Befunde schreiben, schreiben Sie da explizit rein 3C-Diabetes?
Nein. Weil,
warum nicht?
Nein.
Das ist der einzige Diabetes, der auch noch bei der Schwerbehinderung mit angerechnet wird. Da möchte ich Sie sehr darum bitten.
Ja, also das natürlich können wir das schreiben in die Arztbriefe, aber die, sagen wir mal, wir halten uns lieber dann deskriptiv. Wir schreiben Pankreopriver Diabetes Typ 3. Ja, sowas schreiben wir selbstverständlich rein. Ja. Aber mit dem Ausdruck Typ 3C, da würde ich wetten, dass 90% der weiterbehandelten Ärzte nichts anfangen können.
Mhm. Richtig. Mhm. Und mit Pankreopriver Diabetes kann die Krankenkasse nichts anfangen.
Also es ist immer wieder interessant, mit Frau Stang zu diskutieren. Ja. Markus, willkommen. Ja. Das ist immer schwierig, weil man natürlich von Patientenseite oder von Selbsthilfegruppe-Seite auch die anderen Aspekte sieht, wie man mit den Leuten oder wie die Kasse oder letztendlich auch die Versicherungen mit diesen Personen umgehen. Und da müssen wir uns eine neue Terminologie vielleicht auch angewöhnen. Okay, vielen Dank. Mark Wengs, vielen Dank. So, dann darf ich...